Wir sind jetzt in Kapitel 7, Vers 26. Zu Vers 25 am Ende. Sie werden in seine Hand gegeben, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit. Das Wort Zeiten könnte als Dual, das heißt als Zweizahl, aufgefasst werden. Dann würde es heißen, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Es gibt dreieinhalb Zeiten. Wieso kommt man drauf? Weil später in Kapitel 12 die Zeit nochmals angegeben wird in Tagen. Kapitel 12, Vers 7 und Kapitel 12, Vers 11. Kommt das nochmal vor? Vers 7 ist nochmal Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Und dann heißt, dann wird dieselbe Zeit in Tagen angegeben, 1290 Tage. Und 1290 Tage, wenn man das ausrechnet, kommt man auf 43 Monate, wenn das Monat zu 30 Tagen gezählt wird. 43 Monate sind dreieinhalb Jahre. Da muss man allerdings wissen, dass die Juden ja immer wieder Schaltmonate zwischen eingefügt haben. Man hat sich ja nicht genau nach einem 30-Tage-Rhythmus gehalten, man hat sich nach dem Mondrhythmus gehalten. Der Mondrhythmus, also man hat ja einfach geschaut, ja, wann ist wieder Vollmond und wann ist Neumond. Ja. Und das geht etwa alle 28,5 Tage, wechselt, also die Neumondzeit ist etwa 28,5 Tage, so viel ich in Erinnerung habe. Jedenfalls ist es so, dass die Mondjahre und die Sonnenjahre dann nicht mehr passen. Wenn man das Mondjahr rechnet, dann kommen wir auf 354 Tage im Jahr. Wenn man das Sonnenjahr rechnet, kommen wir auf 365 Tage im Jahr. Das heißt, man hat einen Unterschied von 11 Tagen. 11 Tage zu wenig. Um diese 11 Tage zu wenig wieder wettzumachen, damit man nicht das Laubhüttenfest im Winter feiern muss, um das wieder wettzumachen, schiebt man alle 3 Jahre etwa, alle 2 bis 3 Jahre, schiebt man einen Monat zusätzlich ein. 3 mal 11 Tage gibt 3, also 3 Jahre, das wären also dann 33 Tage, oder? Dann passt gerade ein Monat rein, etwa 30 oder 28 Tage. Aber das passt auch nicht ganz genau, deshalb tut man es nicht alle 3 Jahre, sondern ganz gewisse Zeiten nur alle 2 Jahre. Also das ist exakt festgelegt gewesen bei den Juden. Es ist ein Zyklus von 19 Jahren und da gibt es genau das im Jahr 2 und im Jahr 6 und im Jahr 9 und so weiter, da ist immer ein Schaltmonat eingeschoben. Der heißt der Ve'adar, also der zweite Dezembermonat, würden wir sagen. Ja. Das heißt, wenn man hier jetzt 1290 Tage, das wären 43 Monate, wenn man einen Schaltmonat jetzt hat und 42 Monate, dann kommt man genau auf 3,5 Jahre. Das würde also auch da wieder passen, dass die 1290 Tage sind tatsächlich die Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Das ist also 3,5 Jahre. Abgesehen davon sind sowieso die Zählungen, müssen wir Acht geben, die Zählungen sind nicht immer ganz exakt. Wenn in Tagen angegeben ist, schon, dann ist klar. Aber wenn es in Jahren angegeben ist, dann muss man vorsichtig sein, die Juden rechnen, die rechnen ein Jahr auch dann, wenn es nur halb angerissen ist. Also wir würden sagen 2,5 Jahre, und die Juden würden sagen 3 Jahre. Ja. Weil wenn wir sagen vom September bis zum Frühling, ja, das kann der Jude sagen, das sind 2 Jahre. Ja, wir sagen 6 Monate. Ja. Aber die haben 2 Jahre, weil sie, das eine Jahr ist angerissen und das andere Jahr ist angerissen. Also sind 2 Jahre. Der Herr Jesus selber hat so gerechnet. Er hat einmal gesagt, dass er am dritten Tage auferstehen wird. Und einmal hat er gesagt, dass er 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein wird. Ja, wie kann man 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein und gleichzeitig am dritten Tage auferstehen? Das geht nicht. Dann ist es der vierte Tag oder der fünfte sogar. Ja. Na dann, das ist deshalb, weil der Jude 3 Tage und 3 Nächte, das sind 3 Tageseinheiten. Die zählt er einfach ganz. Aber in Wirklichkeit sind die nur Teile gewesen. Zum Beispiel der Herr Jesus kam ins Grab am Freitag vor der Ruhe, also vor 6 Uhr. Dann zählt also der Donnerstag, der zählt also der Freitag schon als Ganze. Also am Freitagabend kam er ins Grab. Zählt also der Freitag als ein Tag. Weil ein paar Stunden oder Minuten vor 6 Uhr oder vor, einfach vor die, es zählt, der Freitag zählt schon. Der Samstag sowieso. Und der Sonntag, am Sonntag ist er am Morgen aufgestanden. Der zählt aber auch als ganzer Tag. Also 3 Tage und 3 Nächte.
Aber 3 Nächte passt.
Ja, das ist ja, Nächte passt nicht, aber das ist eine Einheit. 3 Tagnächte. Also, 3 24-Stunden-Einheiten werden praktisch gerechnet. Aber das ist jüdisch. Das ist jüdische Inklusivzählung. Wir werden das auch sehen, das ist bei den 7 Jahrwochen wird das wahrscheinlich, 70 Jahrwochen wird das auch sein. Auch bei den, die 70 Jahre zum Beispiel, 70 Jahre Gefangenschaft, das waren nicht 70 Jahre. Das waren 67 Jahre. Wenn man es ausrechnet. Aber da rechnet der Jude ein bisschen mit die symbolträchtige Nummern oder Ziffern sind hier wichtig. 70 ist eine Symbol oder Zahlen. 70 ist hier eine symbolträchtige Zahl. Und wenn es in Wirklichkeit nur 67 war, nimmt er einfach 70, weil das 70 ist 70 ist eine Ganzheit. 7 ist die Zahl der Fülle mal 10. Also von daher müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht arithmetisch rechnen bei diesen Zahlen. Aber zurück zum Text. Also die Zeit, die diese 3,5 Zeiten, schon interessant, wie das hier gesagt wird. Er sagt nicht 2 Zeiten und 1 Zeit und 1/2 oder 3 Zeiten und 1/2, sagt er auch nicht. Er sagt Zeit und 2 Zeiten und 1/2 Zeit. Also es ist so, wenn man eine schwere Zeit durchmacht, dann hat man, oh, jetzt haben wir die erste Zeit, das erste Jahr. Und jetzt verlängert sich das um ein Doppeltes. Es wird noch länger, 2 Jahre, 2 Jahre hinzu. Und das nächste wäre dann 4 Jahre hinzu. Dann kommt man auf 7. 2, 1, 2, 4. Aber die letzte wird abgekürzt. Ja. 1, 2, 1/2. Gott kürzt die Zeit ab. Es wird nicht immer länger und immer länger und immer länger. Nein, Gott bricht ab. Das heißt, die Drangsalszeit hat ein jähes Ende. Wunderbar. Welch ein Trost für diese Juden hier, das zu wissen. Es wird nicht so allzu lange gehen. Gott bricht ab. Vers 26. Aber das Gericht wird sich niederlassen. Hier, natürlich, im Sinne, das ist ja eine Vision, vergessen wir nicht, er hat in der Vision, hat er gesehen, wie jetzt da die Bücher, eine Gerichtsverhandlung wurde gestellt, Stühle wurden schnell hingestellt, eine Gerichtsverhandlung, und die Gerichtsdiener haben sich gesetzt und die Bücher wurden aufgeschlagen. Das ist eine Vision von einem Gericht. Wie das Gericht tatsächlich aussieht in der Geschichte, Historie, ja, das ist was anderes. Nun, wie hat das Gericht tatsächlich ausgesehen? Das Gericht hat ausgesehen dadurch, dass Gott den Antiochus einfach erlegt hat. Ja? So ist der Schluss. Und das Seleukidenreich, nach dem Tod des Antiochus, ist das Seleukidenreich sukzessive verfallen. Das kann man richtig feststellen. Dieses ganze Großreich hatte keinen Bestand mehr. Die von Baktrien und von die Parther und so weiter, vom Osten her ist es abgebröckelt und vom Westen her kamen dann die Römer mehr und mehr. Also mit dem Tod des Antiochus verfiel die Macht des Seleukidenreiches zusehends, bis die Römer dem ein Ende bereiteten. Also das Gericht Gottes hat sich historisch so erfüllt, dass Gott den Antiochus getötet, also erlegt hat, und dass Gott das Seleukidenreich schlussendlich dann auch, dass sich das auflöste. In nichts. Es gab kein Seleukidenreich mehr, als dann die Römer da waren. Da waren nur dann die Parther im Osten, hinter dem Euphrat waren die Parther und westlich vom Euphrat waren die Römer. Das war das Ende. Das Gericht wird sich niederlassen. Und seine Herrschaft wird man wegnehmen, die Herrschaft dieses kleinen Hornes, so dass sie vernichtet und vertilgt sei bis zum Ende. Er steht nicht mehr wieder auf. Vers 27, und das Königreich und die Herrschaft und die Größe der Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Wann steht nicht da, aber es wird ihnen gegeben werden. Und sie regieren in alle Ewigkeit. Nun, wenn man den Blick der Ewigkeit einnimmt, dann ist sowieso ein paar Jahre plus oder minus, macht da gar nichts mehr. Und ein paar Jahrhunderte plus oder minus auch nichts mehr. Sein Königreich, das Königreich dieses Volkes oder dieses Gottes, ist ein ewiges Königreich und alle Herrschaften werden ihm dem Messias und seinem Volk, dienen und gehorchen. Also ein ewiges Herr, eine ewige Herrschaft, wo alles untertan ist. Sogar die Engel sind sogar untertan in der Ewigkeit. Das war Kapitel 7. Ja.
Warum diese Klammer, dass dein Gebeichter sagt, das ist ihn so erschreckt? Ich meine, das ist natürlich keine besonders schöne Offenbarung, also auf die Zeit an.
Ja.
Aber warum am Anfang und am Ende? Gibt es da irgendwas, weil es fällt so sehr auf? Und er steigert sich dann sogar noch. Ja, also da oben am Anfang, 15, ja?
Ja.
Da sagt er, mein Geist ist zutiefst beunruhigt und das Gewicht meines Hauptes ängstigt mich. Und hier erschreckt er mich, meine Gedanken sehr.
Ja.
Und dann dieses, auf die Gedanken laufen noch. Ich meine, sind das Gedanken? Visionen sind ja keine Gedanken.
Naja, aber der Bereich, wo sie kommen, ist in die Gedanken, oder? Ja, Gott spricht immer letztlich geht Gott immer, wenn er spricht, auf unsere Gedanken hin. Also es ist immer unser Denken, das er erreicht. Und hier ist es durch Vision, sein Denken. Aber er ist deshalb natürlich beunruhigt, weil das ist ja furchtbar, was dem Volk Gottes da widerfahren wird. Das ist sein Volk. Und ein Krieg gegen die Gläubigen. Sie werden überwunden, sie werden getötet. Also das Ganze war sehr beunruhigend. Er weiß ja nicht, wann das kommt, aber es kommt. Ja. Dass es noch 350 Jahre dauerte, das weiß er nicht.
Also die Annahme, dass er noch mehr, oder sagen wir so, dass es jetzt nur eine Essenz ist, die er jetzt hier geschrieben hat, wäre das so zulässig?
Nochmal, dass das eine...
Also, dass es einfach nur eine Zusammenfassung ist, dass er eigentlich viel mehr wahrgenommen hat, wie das jetzt niedergeschrieben ist. Das ist Spekulation. Weil es ihn so sehr erschreckt hat. Ich meine, wir verstehen ja trotzdem, was er jetzt niedergeschrieben hat. Aber es ist eine Zusammenfassung.
Aber muss nicht sein. Es kann auch genau so gewesen sein. Das ist genau die Daten. Bekommt er den Auftrag, das, was er gesehen hat, niederzuschreiben. Und dann wird er auch das alles niedergeschrieben haben. Er bewahrt dann die Sache in seinem Herzen. Das heißt, er hat sich das gemerkt und hat es dann auch natürlich notiert. Kapitel 8 lesen wir dann, dass es ja auch versiegeln soll. Das heißt, aufbewahren soll. Also notieren und aufbewahren. Kapitel 8 ist dann die zweite Vision von den Tieren. Hier sind es zwei Tiere und ein kleines Horn. Wiederum ein kleines Horn. Ja, und wiederum werden wir gleich merken, das ist das gleiche kleine Horn. Es ist nicht ein anderes kleines Horn. Also im dritten Jahr des Königtums des Königs von Belsazar, das war im Jahr 551 vor Christus, erschien mir, Daniel, ein Gesicht nach demjenigen, das mir anfangs erschienen war. Also eindeutig hängt das eine mit dem anderen zusammen. Hier sagt er es, nach demjenigen von vorher kommt jetzt ein neues und er zieht hier eine Verbindung zu dem anderen Gesicht. Inhaltlich schließt es also an das von Kapitel 7. Und ich sah im Gesicht und es geschah, als ich sah, da war ich in der Burg Susa, die in der Landschaft Elam ist. Susa war die Sommerresidenz des Königs. Während der Wintermonate hat er dort residiert. Es war ein bisschen wärmer. Und ich sah im Gesicht und ich befand mich am Fluss Ulai. Also Euleus heißt dieser Fluss später dann. Ulai, Euleus, ein künstlich angelegter Kanal in der Nähe von Susa, der zwei Flüsse verbunden hat. Vers 3. Und ich hob meine Augen und ich sah und siehe, ein Witter steht vor dem Fluss, der hat zwei Hörner. Die Hörner stehen hier für Mächte, Medo-Persien, Medien und Persien. Und die zwei Hörner sind hoch und das eine höher als das andere, das Persische war stärker als das Medische. Und das Höhere steigt später empor. Und ich sah den Witter nach Westen und nach Norden und nach Süden stoßen. Also nach Westen, das wäre also nach Syrien und Kleinasien. Stößt er, Babylonia hat er auch besiegt in Syrien und in Kleinasien, nach Norden, vielleicht bis Armenien hinauf, skythische Völker, die sich den Persern unterwarfen, nach Süden, ist klar, nach Ägypten. Der Osten wird nicht erwähnt, denn vom Osten kommt er ja her. Und er wird dorthin stoßen und alle Tiere hielten ihm nicht stand und niemand rettete aus seiner Hand. Also große Kraft. Und er handelte nach seinem Gutdünken und wurde groß. Entschuldigung, habe ich es? Ja, er handelte nach seinem Gutdünken und wurde groß. Und ich gab Acht und siehe, ein Ziegenbock kam vom Sonnenuntergang, vom Westen her, über die ganze Erde. Und er berührte die Erde nicht. Also er fliegt. Dieser Ziegenbock fliegt. Das ist wie der Panther in der vorigen Vision, der mit den vier Flügeln. Er ist so schnell, heißt das. Alexander der Große kam gleichsam im Fluge. Und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Das von ansehnlicher Größe heißt es, ein großes Horn. Und er kam bis zu dem Widder mit den zwei Hörnern, die ich vor dem Fluss hatte stehen sehen. Und er rannte gegen ihn an in der Glut seiner Kraft oder in der Hitze seiner Kraft. Also mit Zorn, mit Wut, mit Hitze. Und ich sah ihn neben dem Widder gelangen. Und er ward gegen ihn erbittert. Und er stieß den Widder und zerbrach seine beiden Hörner. Und in dem Widder war nicht Kraft, ihm standzuhalten. Und er warf ihn zu Boden und zertrat ihn. Und niemand rettete den Widder aus seiner Hand. Niemand rettet. Der makedonische Alexander kommt und überwindet das persische Reich, Medo-Persische Reich. Der König von Makedonien, Alexander. Das war der Darius der Dritte, so viel ich in Erinnerung habe. Darius der Dritte bei Granicus war die Entscheidungsschlacht, also gestorben 331 vor Christus. Vorher die andere Schlacht bei Issos 333 und bei Granicus 334, Issos 333, Gaugamela 331. Nein, wieder falsch. Granicus, Issus, Gaugamela. So. Doch, habe ich gesagt. So habe ich es gesagt. Granicus, Issus, Gaugamela. Darius der Dritte wird getötet, Vers 8, und der Ziegenbock wurde groß über die Maßen, und es wuchsen vier ansehnliche Hörner an seiner Stadt nach den vier Winden des Himmels hin. Also, der Ziegenbock hat also ein riesengroßes Reich, und jetzt nach dem einen Horn, das war Alexander, wachsen vier Hörner. Und jetzt ist es klar, die vier Hörner sind jetzt wirklich die vier Nachfolger des Königs. Der Antigonus wurde getötet und es bleiben übrig der Kassandros, der Lysimachos, der Seleukos und der Ptolemaios. Diese vier Generäle aus dem Heer Alexanders, sie bleiben übrig, wobei der Kassandros und Lysimachos sterben bald und ihr Reich wird nicht von großer Bedeutung, aber die zwei anderen Reiche bleiben von großer Bedeutung. Also die vier Diadochenreiche werden hier also ganz klar auch gesehen, geschaut in der Vision. Vers 9, und aus einem von diesen Vieren, wir wissen mittlerweile welches, das Seleukidenreich, aus einem von ihnen kam ein Horn hervor, ein kleines, das heißt unbedeutend, und es wurde übermäßig groß gegen Süden und gegen Osten. Also dieses kleine Horn stößt gegen Süden, das sind die Ägypter, das hat er ja in dem Krieg, sechsten syrischen Krieg, dann fast unterworfen. Und gegen Osten, also gegen diese Ländereien im Osten, hat er das Reich gefestigt. Und gegen die Zierde von allen Ländern ist was? Welches Land ist die Zierde aller Länder? Israel. In Daniel kommt das öfters vor und auch in anderen Stücken. Ich schaue gerade nach in Hesekiel 20, Vers 6. Dort heißt es, die Zierde ist es von allen Ländern. Hesekiel 20, Vers 6. Hesekiel 20, Vers 15. Noch einmal, die Zierde ist es von allen Ländern. Sacharja 7, Vers 14. Das köstliche Land. Jeremia 3, Vers 19. Wie will ich mich stellen unter den Söhnen und dir ein köstliches Land geben, ein Erbteil? Das ist die herrlichste Zierde der Völker. Dieses Land wird also mehrmals in der Bibel die Zierde genannt. Gerade in der Prophetie. Gut, also Israel, gegen Israel kämpft er, das unterwirft er. Und manche Kritiker haben gesagt, ja, aber das stimmt gar nicht, das hat er nicht Antiochus der Vierte unterworfen, das hat er der Vater unterworfen, das war doch der Antiochus der Dritte. Ja klar, zuerst war es der Vater unterworfen, aber die Juden haben immer wieder sich erhoben und wollten diese Herrschaft der Syrer nicht annehmen. Und dann kam er, der Antiochus der Vierte, und hat mit brutaler Gewalt das Israel hellenisiert. Das passt also doch sehr gut auf Antiochus den Vierten. Vers 10, und es wurde groß bis zum Heer des Himmels. Dieses Horn wird jetzt also wächst und wächst und wächst bis zu den Sternen hinauf. Und wieso weiß ich, dass die Sterne das Heer des Himmels sind? Nun, die Parallelstellen machen es klar. Zum Beispiel Jeremia 33, Vers 22. Wie das Heer des Himmels nicht gezählt werden kann und wie der Sand des Meeres nicht gemessen werden kann, so werde ich den Samen Davids mehren. Also das Heer des Himmels wird oft, und das ist nicht die einzige Stelle, das Heer des Himmels, die Sterne werden oft als Heer des Himmels betitelt. Hier in der Symbolik sind es die Sterne, in der Anwendung ist es was. Also im Bild sind es die Sterne, das Horn wächst und wächst zu den Sternen. Ja? Und der Höchste, der über den Heer des Himmels steht, ist Gott selber. Und das Heer des Himmels in der Anwendung ist sein Volk. Also die Sterne hier stellen das Volk dar, das Volk Gottes. Es wurde groß bis zum Heer des Himmels und es war von dem Heer, und zwar von den Sternen, zur Erde nieder und zertrat sie. Also ja, hier erklärt, dass das Heer sind die Sterne. Und es wirft also die Sterne auf die Erde nieder und zertritt die Sterne. Die Sterne in der Symbol, in der Vision sind Sterne, in der Realität sind es Menschen, und zwar israelitische Menschen. Ja, aber, ja klar, von den Sternen, er hat nicht alle, richtig. Einige, wobei einige ist ein bisschen, man könnte genauso sagen viele, steht ja nicht im Text, ob es einige oder viele sind, also einen Teil der Sterne zertritt er. Das heißt, viele von dem Volk Israel oder einen gewissen Teil des Volkes Israel hat er getötet. Etliche. Etliche ist noch besser als einige, oder? Ja. Also das heißt, in der Übersetzung, der Übersetzer hat immer die schwierige Aufgabe, wie soll ich den Teilungsgenitiv, der hier verwendet wird im Hebräischen, wie soll ich den übersetzen? Großer Teil, kleiner Teil oder irgendein Teil einfach, ja. Vers 11, selbst bis zu den Fürsten des Heeres wurde es groß. Und es nahm ihm das beständige Opfer weg. Jetzt gibt es zwei Theorien. Die einen sagen, der Fürst des Heeres ist Gott. Die anderen sagen, der Fürst des Heeres ist der Fürst, der von Gott eingesetzt ist, der hohe Priester. So oder so. Ich meine, es ist Gott, aber vielleicht täusche ich mich, aber er hat ja dem Herrn das Opfer weggenommen. Er hat ja nicht dem hohen Priester das Opfer weggenommen. Er hat ja Gott bestohlen. Wenn er sagt, sie dürfen keine Opfer mehr bringen, dann wird Gott geschädigt. Nicht der hohe Priester. Also ich meine, der Fürst ist hier Gott gemeint, der Fürst des Heeres. Selbst bis zu dem Fürsten des Heeres wurde es groß und nahm ihm das beständige Opfer weg. Das beständige Opfer, was ist das? Nun, jeden Tag wurde am Morgen und am Abend ein Opfer für den Herrn gebracht im Tempel. Jeden Tag das tägliche Opfer. Das hatte diesen Namen, das beständige Opfer. Und Antiochus kam und hat gesagt, so, jetzt ist Schluss mit Opfer darbringen. Und hat es verboten. Das war am 15. Dezember 168 vor Christus. Also am 15. Chislev. Das ist der hebräische Monat. Der 15. Chislev vom Jahr 168 hat er das verboten. Schluss jetzt. Also. der Opferkult. Die tägliche Opfer, die tägliche Opferdarbringung. Dazu gehören natürlich auch die religiösen Festfeierlichkeiten. Alles hat er verboten. In Makkabäer 1, Vers 44. Nun schickte der König durch Boten den schriftlichen Befehl nach Jerusalem und in die Städte Judas, man solle fortan die ausländischen Satzungen und Bräuche beobachten, die Brand- und Schlacht- und Trankopfer sollen im Heiligtum in Wegfall kommen, dürfen nicht mehr dargebracht werden. Sabbate und Feste ungefeiert bleiben. Also auf diese Weise bestiehlt er den Herrn, nimmt dem Herrn das Opfer weg und er profanisiert den Altar, das heißt, er entweiht den Altar und macht ihn zu einem Götzenaltar. Umfunktioniert. Hat er auf dem Brandopferaltar hat er eine Statue aufgestellt von Zeus. Einfach aufgestellt. Und jetzt hat er den Altar dem Zeusgott geweiht. Und die Stätte seines Heiligtums wurde niedergeworfen, also verwüstet heißt das. Die Stätte des Heiligtums, das ist die Tempelstätte, wird verwüstet. Verwüstet im Sinne von entweiht, wenn der Gottes Tempel jetzt zu einem Götzentempel umfunktioniert wird, dann ist er wirklich verwüstet. Es heißt hier in Makkabäer, wenn ich das lesen darf, Makkabäer 1, Vers 37, unschuldig Blut vergossen sie rings um das Heiligtum und entweihten dadurch das Heiligtum. Nicht nur das, dass sie einen Götzen aufgestellt hat, er hat also auch dort die Priester geschlachtet, also unschuldiges Blut vergossen. Vers 38, darum flohen ihretwegen die Bewohner Jerusalems und Ausländern diente die Stadt als Wohnsitz. Den Eingeborenen wurde sie fremd und ihre eigenen Kinder verließen sie. Ihr Heiligtum wurde öde wie die Wüste. Ihre Feste verwandelten sie in Trauertagen. Ihre Sabbate wurden geschändet und ihre Ehre ward zur Verachtung. In Makkabäer Kapitel 3, Vers 45. Makkabäer 3, Vers 45. Jerusalem aber lag unbewohnt da wie eine Wüste. Niemand ging mehr ein und aus von seinen Kindern. Das Heiligtum war zertreten. Fremdlinge hausten in der Burg, in der Zions, in der Davidsburg, in der Davidstadt, in der Festung. Eine Herberge der Heiden war die Stadt geworden. Die Freude war verschwunden aus Jakob. Es schwiegen Flöte und Zither. Das Volk ist geflohen. Die Anhänger des Antiochus und die liberalen Juden haben sich dann breit gemacht und haben dort eine Festung, also eine Festungsstadt gebaut für die Soldaten des Antiochus, um die ganze Stadt in Schach zu halten. Jetzt merke ich gerade, ich habe einen Fehler gemacht vorher. Das war das Datum, das ich genannt habe. Das war der Aufstehen des Gräuels, der Verwüstung, nicht des Verbots der Opfer. Ich habe es gerade gemerkt. Entschuldigung. Also am 15. Dezember, 15. Chislev, 168, hat er den Götzen aufgestellt auf dem Tempel, auf dem Brandopferaltar. Götzen aufstellen. Verbieten der Opfer, da haben wir kein exaktes Datum. Das wissen wir eigentlich nicht, wann genau das Verbot kam. Wahrscheinlich schon vorher. Also nochmal, 15. Chislev 168, der Gräuel der Verwüstung wurde aufgestellt im Tempel. Davon lesen wir auch in Kapitel 11 dann später. Es wird noch einmal wiederholt. Dort heißt es, vielleicht kann ich das gerade vorlesen, Kapitel 11, Vers 31. Da heißt es, Streitkräfte werden erstehen von ihm und das Heiligtum und die Burgfeste entweihen und werden das beständige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Also zweierlei, einerseits Abschaffen des beständigen Opfers und andererseits Aufstellen dieses Gräuels der Verwüstung. Das geschah nicht alles am gleichen Tag. Das geschah, der Gräuel der Verwüstung geschah an diesem einen Tag, das ist ganz sicher, aber das Verbieten der Opfer, das geschah schon vorher. Muss ich gerade schauen, ob ich hier noch eine Folie habe. Ja, hier hätte ich jetzt eine Folie. Kann ich noch zeigen. Ich kann es aber auch später zeigen. Wir müssen das jetzt nicht extra wegen dem den Beamer einschalten. Lassen wir das noch. Ich zeige das später, dann die Folie, wenn ich die anderen Folien zeige. Also Antiochus, was tut er? Nicht nur, dass er die mosaischen Opfer verbietet und die Sabbatfeier und die Beschneidung verbietet, auch verbietet er das Einhalten der Tora. Wer sich irgendwie noch an das Gesetz Gottes hält, bekommt die Todesstrafe. Die Schweine werden jetzt geopfert, im ganzen Land werden Altäre errichtet zu Ehren des Zeus und bewusst werden Schweine geopfert, unreine Tiere. Überall im Land sind die Israeliten verpflichtet, am Zeus Opfer teilzunehmen. Wer nicht teilnimmt, bekommt die Todesstrafe. Also es ist eine radikale Hellenisierung, mit allem Nachdruck, was hier geschieht. Lesen wir im Text, was haben wir da konkret? Er nahm ihm das beständige Opfer weg, das war Vers 11. Die Stätte seines Heiligtums wurde niedergeworfen, also wurde verwüstet. Vers 12. Und ein Heer wird hingegeben werden, samt dem beständigen Opfer des Frevels wegen. Habt ihr das auch so ähnlich in der eurer Übersetzung? Hier sind die Übersetzungen ein bisschen auseinandergegangen. Kapitel 8, Vers 12. Ein Heer wird hingegeben oder wird preisgegeben werden, samt dem beständigen Opfer des Frevels wegen. Also so. Fast wortwörtlich bei Schlachten. Na, dann sind wir gut. Und Elberfelder sagt wie? Ja, das ist die. Man merkt, wie die Übersetzer sich schwer tun mit dem Vers. Es ist auch wirklich kein einfacher Vers im Hebräischen. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Soll er Opfer oder meint er Opferdienst? Aber im Wesen, was die Hauptaussage ist, ist eigentlich klar. Die Hauptaussage ist, dass das israelitische Heer dahingegeben wird. Das heißt, sie werden geschlachtet, sie werden aufgeopfert, werden getötet. Und dass das Opfer, das beständige Opfer aufhört, wegen eines Frevels, der aufgestellt wird, das ist dann in dem Fall der Gräuel der Verwüstung, dieses Götzenbild, das aufgestellt wird. Und das Horn, also er, wird die Wahrheit zu Boden werfen. Die Wahrheit ist das Wort Gottes. Überhaupt alles, was Gott eingerichtet hat, als wahrer Gottesdienst, israelitischer, damaliger, wahrer Gottesdienst. Er wird die Wahrheit zu Boden werfen. Und in seinem Tun gelingen haben. Er wird das alles schaffen. Es wird ihm niemand widerstehen in seinem bösen Wirken. Und so kam es dann auch. Als Antiochus kam, er hat das getan. Vers 13. Und ich hörte einen Heiligen, also einen Engel, reden. Es hatte nämlich ein Heiliger zu jenem, der redete, gesprochen. Bis auf wie lange geht das Gesicht von dem beständigen Opfer und von dem verwüstenden Frevel? Und das Hingeben sowohl des Heiligtums als auch des Heeres zur Zertretung? Wie lange dauert das? Wie lange wird denn das sein? Also jetzt ist die Frage der Zeit. Und er sagte zu mir, bis 2300 Abendmorgen gewesen sind, dann wird dem Heiligtum sein Recht widerfahren. Also hier wird eine Zeit von fast 6,3 Jahre gesagt, 2300 Abendmorgen, also 2300 Abendmorgen heißt deshalb, weil ein Abendmorgen ist eine Opfereinheit. Am Morgen ist das Opfer und am Abend ist das Opfer und ein Abendmorgen ist ein Tag. Also bis 2300 Abendmorgen gewesen sind, dann wird dem Heiligtum sein Recht widerfahren. 2300 Tage, das sind umgerechnet 6 Jahre und je nachdem, ob man die Schaltmonate dazu rechnet oder nicht, entweder 6 Jahre und 2 Monate oder 6 Jahre und 4 Monate. Ungefähr.
Ja. Haben wir das hier so zu verstehen, dass Daniel der Heilige ist?
Nein.
Sehr, sehr interessant, diese Wortwahl hier, weil ein Heiliger stellt die Frage, aber Daniel bekommt die Antwort.
Ja, aber ich glaube nicht, dass der Heilige, das hätte er dann schon geschrieben. Wenn er von sich schreibt, schreibt er einfach, ich hörte einen reden. Und ich, also es scheint, dass hier zwei Engel sind, die miteinander reden und er erfährt das oder ihm wird das mitgeteilt.
Ja gut, weil der sagt ja, und er sagte zu mir.
Ja. Der Engel fragt mit dem Ziel, dass die Antwort der Daniel hört. Also es ist offensichtlich ein Gespräch von zwei Engeln mit dem Ziel, dass Daniel, der die Vision hat, etwas erfährt. Dann richtet sich der zweite Engel direkt an Daniel und sagt, 2300 Tage wird es dauern. Ja, was machen wir mit diesem Ausdruck? Das sind ja 6 Jahre, also 6,3 oder so Jahre. Vorher war doch die Rede von 3,5 Jahren, oder? Von Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Und in Kapitel 12, Vers 11 lesen wir von 1290 Tagen. Was machen wir damit? Nun, das ist so, wir müssen hier Acht geben, genau was hier steht. Er sagt nicht, dass es nur die Zeit ist, in der das beständige Opfer aufhört. Oder in der der Gräuel der Verwüstung steht. Nein. Er redet auch von der Zeit, in der das Heer der Heiligen dahingegeben wird. Also es ist hier mehr noch. Es ist einerseits der Gräuel der Verwüstung und das Aufhören der Opfer. Das dauert ungefähr 3,5 Jahre. Aber andererseits haben wir noch das Dahingeben des Heeres. Und also das heißt, das Heer, das Volk oder die Soldaten, oder immer, die werden dahingegeben. Das heißt, es gibt Krieg. Das heißt, es ist die gesamte Kriegszeit gemeint. Und das ist tatsächlich so gewesen, in der Geschichte war es dann so, dass der Krieg selber dauerte länger als 3 Jahre. Der Krieg selber begann eigentlich schon damit, dass der Antiochus den Hohenpriester töten ließ. Den Hohenpriester abgesetzt hat, Onias der Dritte hieß der Hohenpriester, im Jahre 170 oder 171 vor Christus, wurde dieser Hohenpriester abgesetzt, dann ist der Hohenpriester geflohen, hat sich ein Asyl bei einem Heiligtum in Daphne gesucht. Dort, solange er dort in diesem Zufluchtsort war, konnte ihn niemand töten und er wusste, er wird getötet, wenn er da rausgeht. Und dann hat ein anderer ihn rausgelockt, ein gewisser Andronikus, glaube ich, war das. Der hat ihn rausgelockt mit Tricks und als er heraus war, hat er ihn getötet. So wurde der hohe Priester, und das war ein guter hoher Priester, der wurde auf diese Weise also ausgetrickst und getötet. Und von da an begannen eigentlich schon die Aggressionen und diese Angriffe des Antiochus und seiner Soldaten gegen die Juden. Also das war schon 171. Und wenn wir jetzt rechnen, 171 weg, bis zum Jahr 165, Dezember 165, da kommen wir tatsächlich auf 6 Jahre. Also das waren über 6 Jahre sogar. Und zu viel.
Was mich wundert, zum Beispiel Kapitel 12, da steht ja Tage.
Ja.
Warum wird hier nicht einfach Tage genommen? Das ist ja eine andere Zeiteinheit oder eine andere Beschreibung. Weil in der Erklärung hier in der Elberfelder steht, dass das auch genauso dieses ständige Opfer betrifft, deswegen morgens und abends. Und dass es in der Summe wohl 1150 Tage betrifft.
Ja, ich kenne diese Deutung, aber sie passt nicht. Weil erstens waren das nicht 1100, das ist ja wieder eine andere Zahl, das passt nicht zusammen mit den 1290. Ob ich 1115 oder 1290 ist auch ein Unterschied. Und Abendmorgen ist eine ganz normale Ausdrucksweise für einen Tag, die haben wir auch im Griechischen. Im Griechischen heißt es nicht Hemera. Nicht Hemera. Nicht heißt Tag und Hemera heißt, nicht heißt Nacht und Hemera heißt Tag. Nachttag. Das kommt vor in zum Beispiel in 2. Korinther 11. 2. Korinther 11. Der Paulus treibt auf dem Meer und da heißt es nicht Hemera. Nacht und einen Nachttag lang. Zweite Korinther 11, Vers, bitte? Vers 25. Bei uns übersetzt eine Nacht und einen Tag, aber so steht es im Griechischen nicht da, es ist ein Wort. Einen Nachttag. Eine Nachttageszeit. Also, die Zeit von der Nacht und von dem Tag. Das heißt 24 Stunden, würden wir sagen. Und dieser Ausdruck, man kann da fragen, ja, wieso sagt das hier dort Tag und hier sagt er Abend, Morgen? Nun, er denkt natürlich an die Opfer vom Abend und die Opfer vom Morgen. Das ist eine Einheit, ein Abendmorgen. Also er rechnet nicht in Abende und Morgens, so rechnet er nicht. Er rechnet in Abendmorgen, Abend-Morgen, das ist eine Einheit. Also es sind 2300 solche Abendmorgen. Dann sind es also Tage und nicht Halbtage. Und vor allem, es passt auch von der Zeit her. Es passt, diese 6,5 Jahre ist tatsächlich die Zeit der Bedrängnis unter Antiochus gewesen. Von der Tötung des Onias, des hohen Priesters, bis zum Tod des Antiochus im Februar oder so, 164, oder bis zum Aufhebung der Tempelentweihung im Dezember 165 vor Christus. Wenn man das rechnet, dann kommt man wirklich auf knapp 6,5 Jahre. Es passt also von daher schon. Also dann wird, und er sagt das dann wird dem Heiligtum sein Recht widerfahren. Oder dann wird das Heiligtum wieder zu seinem Recht kommen. Und was ist das Recht? Dann wird es wieder eingeweiht. Dann wird es wieder in den Zustand versetzt, in den rechten Zustand versetzt. Das ist ein Ausdruck.
Bei mir steht gereinigt.
Gereinigt steht bei dir? Bei mir steht in den rechten Stand gesetzt. Ja, okay. Also das Heiligtum wird wieder eingeweiht. Und das war dann so. Das war das Chanukka-Fest. Das Fest der Wiedereinweihung des Tempels. Das haben dann die Juden von da an jedes Jahr gefeiert. Johannes 10 sogar steht, kommt das auch vor, das Chanukka-Fest, das Einweihungsfest. Das wurde dann immer im Dezember gefeiert, 25. Dezember, das Wiedereinweihungsfest. Bestätigung. Wir haben hier in 1. Mose 7, Vers 4, 40 Tage und 40 Nächte. 1. Mose 7, Vers 4, die Arche Noah. 40 Tage und 40 Nächte, was heißt das? Das sind 40 Tagnächte. Das heißt, es ist 40 Tage. 40 mal 24 Stunden. Das sind solche Ausdrücke. Gibt es öfters in der Bibel. Vers 14, dann wird dem Heiligtum sein Recht widerfahren. Der Tempel wurde wieder eingeweiht und alles Heilige, also alle heiligen Geräte wurden wieder in den richtigen dort wieder eingesetzt, wieder hingestellt. Der Opferdienst wurde wieder aufgenommen. Ja. Wenn man jetzt ganz genau zählt, von dem 25. Dezember zurückzählt, die 2300 Tage, dann kommt man auf den 5. August 171 vor Christus. Und am 5. August 171 vor Christus, wir haben keine weltlichen Informationen, was da geschah, aber offensichtlich muss da das geschehen sein, dass der Antiochus begonnen hat, den Hohen Priester abzusetzen und den anderen den anderen einzusetzen und so weiter. Die ganzen Aggressionen begannen tatsächlich im Jahr 171. Nur fehlt uns die weltliche Geschichte. In der weltlichen Geschichte gibt es nicht so exakte Daten, die uns dann sagen, weil genau was am 5. August da passiert ist. Aber von daher, weil wir ja an die Inspiration der Schrift glauben, glauben wir, dass es tatsächlich dieser Tag war, wo all das begonnen hat, die Unterdrückung des jüdischen Volkes. Vielleicht hier noch etwas zum Tod des Onias. Der Onias war der hohe Priester, der Antiochus hat ihn abgesetzt und hat einen anderen eingesetzt, der hieß Jason, ein Bruder des Onias des Dritten. Aber der blieb dann nicht lange, weil ein anderer hat dem Antiochus viel Geld angeboten. Und Antiochus hat immer mit Geldsachen Probleme gehabt. Es hat ihm ganz viel Geld angeboten, der hieß Menelaus. Und dieser Menelaus, der war nicht mal von hohepriesterlichem Geschlecht. Aber weil er ihm so viel Geld angeboten hat, hat der Antiochus gesagt, also gut, du bist jetzt der neue Hohepriester. Gibst mir das Geld. Und der hat es ihm zwar nicht gleich gegeben, sondern nur versprochen. Und als er dann das Geld nicht rechtzeitig wieder geliefert hat, dann kam der Antiochus wieder und hat ihn dann wieder abgesetzt. Und dann hat er endlich das Geld gegeben, hat wieder eingesetzt. Es war so hin und her. Es war aber nur eine reine äußerliche Sache für die Juden. Es war nur ein Spielchen. Ja. Der ganze Tempelgottesdienst, den wollte Antiochus schon im Jahr 171, wollte eigentlich, dass das Ganze abgeschafft wird. Aber tatsächlich, die harten Maßnahmen kamen dann im Jahr 168, wo dann das jüdische Opfern verboten wurde. Onias selber, in dieser Stadt Daphne, hat er sich so eine Zuflucht gesucht und wurde dann getötet. Ja, Makkabäer. Makkabäer, 2. Makkabäer 4, Vers 33 bis 38. Ich lese mal vor. 2. Makkabäer 4, das ist, glaube ich, das habt ihr nicht drauf. Das ist bei euch nicht dabei. Als Onias dies sicher erfahren hatte, rückte er es scharf, nachdem er sich in eine Freistadt bei Daphne, einem Vorort von Antiochien, zurückgezogen hatte. Daher nahm Menelaus den Andronikus beiseite. Menelaus war dann dieser eigens ernannte Hohepriester und forderte ihn auf, den Onias umzubringen. Dieser begab sich also zu Onias, leistete ihm, da ihm die Anwendung einer List empfohlen war, unter Eid schwören, den Handschlag und überredete ihn, obgleich die Sache dem Onias verdächtig erschien, aus der Freistadt herauszukommen. Hat ihm geschworen, er tut ihm nichts. Dann, als er rauskam, hat ihn umgebracht. Worauf er ihn dann ohne alle Scheu vor dem Recht sofort erstach. Über diese Tat waren nicht nur die Juden, sondern auch viele von den anderen Völkern aufgebracht und über die ruchlose Ermordung des Mannes entrüstet. Ja, schreckliche Sache. Aber man sieht, wie in dieser Zeit das Gottesgesetz galt den Juden nichts mehr. Dieser Menelaus war ja ein Jude, oder? Aber ein gottloser Jude. Bitte.
Irgendetwas bekannt über die Männer, die in dem Geschlechtsregister Jesu aufgeführt werden aus dieser Zeit? Also, wir sind ja nach Zerubabel kommen
einige Generationen, die. Das müssten aber, das waren dann leibliche Nachfahren des Zerubabel, die ja keinen Königs, die hatten ja keine Herrschaft. Die Herrschaft hatten ja nach Zerubabel, haben ja die Herrschaft mehr und mehr die hohen Priester übernommen. Das heißt, die hohen Priester waren nicht nur die religiösen Herren, sondern auch die politischen Herren. Mit der Zeit mehr und mehr. Und ab der Makkabäerzeit sowieso. Ab der Makkabäerzeit waren immer die hohen Priester, die eingesetzt wurden, gleichzeitig die Führer des Volkes. Das war dann auch die Zeit runter bis zu den Hasmonäern, also bis zu den Verwandten von Herodes. Irgendjemand geheiratet aus dem Geschlecht der Herodianer. So haben sich die hohe Priestergeschlecht mit den Herodianern vermischt durch Heirat. Und so hatte man dann wieder Einfluss über das Volk. Und auch bis zur Zeit Jesu waren die hohen Priester die eigentlichen politischen Machthaber. Aber abgesehen von den Römern. Die Römer haben natürlich die eigentliche Macht hatten die Römer. Aber von den jüdischen Machthabern waren die hohen Priester die höchsten. Die hohe priesterliche Familie waren das höchste. Die höchsten Führer des jüdischen Volkes. Das war dann ein Politikum eigentlich. Dann zur Zeit Jesu. Das ganze hohe Priestertum. Aber ich, wie gesagt, ich habe das nicht, ich weiß nicht, die, welche Nachkommen von Zerubabel da zur Zeit von Antiochus gelebt haben. Jetzt kommen wir zur Deutung, Vers 15. Und es geschah, als ich Daniel das Gesicht sah, da suchte ich Verständnis darüber, und siehe, da stand einer vor mir, der wie ein Mann aussah, also ein Engel, und ich hörte eine Menschenstimme zwischen den Ufern des Ulai, die rief und sagte, Gabriel, deute diesem das Gesehene. Also Gabriel heißt der Mann. Der trat neben meinen Standort, und als er herzutrat, erschrak ich und fiel nieder auf mein Angesicht. Es ist interessant, wenn Menschen mit der göttlichen Welt in Berührung kommen, dann fallen sie nieder, dann werden sie überwältigt von dieser Macht, die hier da ist, die man hier spürt, von der Heiligkeit Gottes wahrscheinlich. Furcht bekommt man, wenn man einem Engel Gottes begegnet. Und er sagte zu mir, verstehe, Sohn des Menschen, hier wird Daniel ein Sohn des Menschen genannt. Gabriel heißt übrigens Held Gottes. Hier steht der Held Gottes und ein Sohn des Menschen. Der starke Gottes und der Sohn des Menschen. Der Daniel. Er sagte zu mir, verstehe, Sohn des Menschen, denn das Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Hier haben wir einen Ausdruck, Zeit des Endes. Der hat viele Bibelstudenten durcheinander gebracht, in Verwirrung gebracht. Da sagen sie, ah, siehst du, es geht ja doch um die Endzeit. Dann haben sie gesagt, Daniel 8 spricht über die Endzeit. Nun, man muss Acht geben, solche Begriffe, Zeit des Endes, sind immer relative Begriffe. Man muss sie schon im Buch selber definieren lassen. Das heißt, das Buch selber sagt uns, was die Zeit des Endes ist. Von welchem Ende denn? Die Zeit von welchem Ende? Das heißt nicht gleich die Zeit des Weltendes oder das Ende aller Geschichte. Das war es ja nicht. Ja? Aber was war es für ein Ende? Denken wir dran, es war Antiochus, mit Antiochus begann eigentlich der Verfall dieses vierten Weltreiches. Ab Antiochus war das Weltreich nicht mehr von Bedeutung, es waren nur noch unbedeutende Seleukidenherrscher und es war nur eine Frage der Zeit, bis die Römer kamen und das alles eingenommen haben. Wir hatten von vier Reichen, wir wissen von vier Reichen in Daniel Kapitel 2, wir wissen von vier Reichen in Daniel Kapitel 7 und hier ist das Ende dieses vierten Reiches. Der ist der letzte bedeutende König der Seleukiden. Also es bezieht sich auf diese Zeit, es bezieht sich nicht auf irgendeine ferne Zukunft von Antiochus aus gesehen. Es bezieht sich genau auf Antiochus. Und was er auch beschreibt, ist ja genau dann die Zeit des Antiochus. Also Zeit des Endes soll uns nicht irritieren, dieser Ausdruck. Und als er mit mir redete, sank ich betäubt auf mein Angesicht zur Erde, er aber rührte mich an und stellte mich wieder auf meinen Standort. Also er bekommt eine Berührung, bekommt wieder Kraft von dem Engel. Und er sagte, Vers 19, siehe, ich werde dir kundtun, was geschehen wird in der letzten Zeit des Zornes. Ja, wieder so ein Ausdruck. In der letzten Zeit der Verfluchung, heißt, übersetzen andere. Es war eine Zornzeit Gottes. Gott war zornig. Worauf war Gott zornig? Auf sein Volk. Das Volk Israel hat sich so zutiefst versündigt. Sind total in den Liberalismus abgefahren. Es gab wenige Treue, die wirklich orthodox, richtig gläubig am Wort Gottes festgehalten haben. Und der Daniel hat erkannt, dass Daniel, der Engel, sagt im Auftrag Gottes, dass das eine Zeit des Zornes ist. Also dieses Gericht über Israel, dieses Gericht, das hier kam, war gleichzeitig auch ein Gericht über das Gottesvolk durch Antiochus. Also Gott hat das zugelassen. Zur Läuterung des Volkes erfahren wir später dann. Also gib acht, Daniel. Ich werde dir kundtun, es geht um die Zeit des Endes, in der letzten Zeit des Zornes, der göttlichen Zorngerichte über Israel. Später dann auch noch in Kapitel 10, Vers 14 kommt das nochmals vor. Kapitel 10, Vers 14, ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk widerfahren wird, in der Späte der Tage oder in der letzten Zeit der Tage. Das ist nicht, wie manche meinen, da im der Tag X, ja, in der Zukunft. Nein, das ist die spätere Zeit. Diesen Ausdruck haben wir schon, wenn wir uns erinnern, in Kapitel 2 haben wir das schon gehabt. Dort, wo der wo dem Daniel gesagt wird, dass die Deutung des Traumes, es geht um die Zeit des Endes oder die Zeit der letzten Tage. In Daniel 2, Vers am Anfang, ziemlich am Anfang, Vers 28, glaube ich. Ja, Vers 28. Er tut dem König Nebukadnezar kund, was sein wird in der Späte der Tage, in der letzten Zeit der Tage. Das sind gemeint ist, das, was in fernerer Zukunft geschehen wird. Fernere Zukunft ist hier babylonisches Reich fällt, medopersisches Reich, das griechische Reich und das geteilte griechische Reich. Und auch hier, es heißt nicht ferne Zukunft im Sinne von, dass es von uns aus immer noch in der Zukunft sei, sondern es geht um die Zeit von Antiochus.
Das bestätigt sich in Schlachter. In Schlachter übersetzt haben wir ein Problem damit, sich auf die bestimmte Zeit des Endes, und in Synodal steht genau umgekehrt, zu Ende der bestimmten Zeit.
Also das Hebräische sagt in Vers 19, es geht auf die festgesetzte Zeit des Endes. Da haben die schon richtig übersetzt in der Schlachter. Es ist eine festgesetzte Zeit und es ist das Ende. Aber das Ende von was? Von diesem letzte Reich, das vierte Reich. Es geht um das vierte Reich und um dessen Endphase, die Endphase des vierten Reiches. Gut. Der Witter mit den zwei Hörnern, Vers 20, den du gesehen hast, die Könige von Medien und Persien sind. Jetzt haben wir es ganz klar, wortwörtlich, die Könige von Medien und Persien. Ganz deutlich gesagt. Wir sind also richtig unterwegs. Das zweite Reich ist Medien und Persien. Gut, nein, weiter. Und der Ziegenbock, der Zottige, ist der König von Griechenland. Wir sind also richtig unterwegs. Es ist Alexander, der König von Griechenland. Und das große Horn, das zwischen seinen Augen ist, das ist der erste König. Also Alexander, der erste König von Griechenland. Dann weiter. Und das ist zerbrach und vier an seiner Stadt erstanden. Vier Königreiche werden aus dem Volk erstehen, aber nicht mit seiner Kraft. Das sind die vier Diadochenreiche, wo wir gesagt haben, der König des Nordens, der König des Südens und dann die zwei wenig bedeutenden, das ist der Lysimachos in Kleinasien und der Kassandros in Peloponnes, im Griechenland und Makedonien. Vier Königreiche, das waren die vier Diadochen. Dann weiter. Vers 23. Und gegen Ende ihres Königtums. Es geht um diese Diadochenreiche und vor allem um das Reich des Königs des Nordens und das Reich des Königs des Südens. Das waren die zwei Starken. Und gegen Ende ihres Königtums, also dieses vierte Reich, das vierte Reich, das geteilte griechische Reich, geht zu Ende. Genau das ist das Ende. Gegen Ende ihres Königtums, wenn die Abtrünnigen, jetzt sind die Abgefallenen aus Israel, wenn die Abtrünnigen das Maß voll gemacht haben, wird ein König erstehen, frechen Angesichts und der Ränke kundig und stark wird seine Kraft, aber nicht durch seine eigene Kraft. Und in erstaunlicher, außerordentlicher Weise wird er Verderben anrichten und in seinem Tun gelingen haben. Und er wird es also hinausführen, steht bei anderen Übersetzen, wird gelingen haben. Und er wird Mächtige und das Volk der Heiligen verderben. Das ist exakt dieser Antiochus, der vierte. Er wird viele Israeliten zum Abfall bewegen, viele mit Geld, andere dann mit Druck. Vers 25. Und infolge seiner Klugheit wird ihm der Trug in seiner Hand gelingen, und er wird in seinem Herzen groß tun und viele unversehens verderben. In ihrer unsorglosen Sicherheit verderben. Ich erinnere an Makkabäer 1, Vers 30. 1. Makkabäer 1, Vers 30. Er ließ vor den Stadtbewohnern in hinterlistiger Weise friedliche Worte verlauten, so dass sie ihm Glauben schenkten. Plötzlich aber überfiel er die Stadt, richtete ein großes Blutbad in ihr an und brachte viele Israeliten im Lande um. Makkabäer 1, 1. Makkabäer 1, Vers 30. In hinterlistiger Weise. Also Makkabäer bestätigt, was Daniel Kapitel 8, Vers 25 sagt. Dann, und gegen den Fürsten der Fürsten wird er aufstehen, gegen Gott selber. Aber ohne Menschenhand wird er zerschmettert werden. Also nicht im Krieg umgebracht, sondern von Gott, von Gottes Hand erlegt. Durch Krankheit in dem Fall. Wie wir schon gesehen haben. Das war irgendwann im Frühling 164 vor Christus. Man hat nicht genau das Todesdatum. Das ist uns nicht überliefert. Wir wissen nicht exakt. War es im Februar, war es im März? Aber es muss etwa um diese Zeit gewesen sein. Irgendeiner der Überlieferer schreibt, es war noch Winter, es war noch Schnee, es gab noch Schnee. Also irgendwo. Vers 26. Und das Geschaute von den Abenden und von den Morgen, wovon gesprochen worden ist, ist Wahrheit. Also dieser Zeitabschnitt, dass, wie lange es dauern wird, ist Wahrheit. Du aber verschließe das Gesicht. Verschließe heißt, bewahre es auf. Denn es geht auf viele Tage. Das heißt, die Erfüllung ist nicht zugleich, lieber Daniel. Es geht noch längere Zeit bis dorthin. Wie viele Jahre, ich sage dem nicht. In Wirklichkeit waren es mehr als 350, 370 Jahre, bis Antiochus dann kam. Viele Tage. Von 551 bis 168 ist, wenn wir das genau rechnen, es ist mehr. Das ist ja fast 400 Jahre. 380, mehr als 380 Jahre. Von 551, da war ja die Vision, bis zum Jahr 168, als dann diese Tempelentweihung geschah. Das sind 383. Vers 27, und ich, Daniel, war dahin und wurde krank auf einige Tage. Dann stand ich auf und verrichtete die Geschäfte des Königs, und ich war entsetzt über das Geschaute. Und niemand verstand es. Die Tatsache, dass es niemand versteht, zeigt, dass Daniel dieses Gesicht nicht geheim gehalten hat. Das heißt, die haben geredet darüber. Aber verstanden haben sie es nicht. Er hat es nicht geheim gehalten. Verschließen heißt nicht, halte es geheim. Verschließen heißt, bewahre es auf. Schreib es nieder und bewahre es auf, dass es nicht kaputt geht und verloren geht, denn das wird einmal wichtig sein. Wenn die Zeit dann kommt, dann brauchen diese Leute, die Treuen Israels, brauchen dieses Wort Gottes für ihren Kampf, damit sie nicht unterliegen. Damit sie wissen, wie lange es dann dauert, wenn die Zeit dann kommt. Er wirft die Wahrheit zu Boden. Ist heute auch so, oder? Viel geschieht heute, um die Wahrheit zu Boden zu werfen. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Aber Gott ist hier ganz klar und sagt, es gibt sehr wohl eine absolute Wahrheit. Und wir müssen kämpfen für die Wahrheit. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin dazu auf die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Johannes 18. Also wir müssen für die Wahrheit kämpfen. Und hier diese Israeliten werden aufgefordert, für die Wahrheit zu kämpfen. Die Wahrheit darf nicht unter den Tisch gekehrt werden. Sind Fragen zu Kapitel 8?
Wahrscheinlich in 5 Jahre, aber Alexander war ja nicht der Erste. Zuvor also war ja schon sein Vater. Der offiziell Alexander der erste König im griechischen Reich.
Ja, der Vater Philipp von Makedonien hat nur in Makedonien geherrscht. Und ich kann mich erinnern, in der Geschichteunterricht hat der Lehrer gesagt, der Philipp von Makedonien hat zu Alexander, dem Jungen gesagt, Junge, such dir ein größeres Reich, Makedonien ist zu klein für dich. Der Vater hat schon gemerkt, hier ist ein besonders Begabter. Und das eigentliche griechische Reich zählt man von Alexander an, weil Alexander den ganzen Osten griechisch gemacht hat, also den ganzen Osten hellenisiert hat. Das ist so in der Geschichte und offensichtlich auch hier in der biblischen Geschichte zählt Alexander als der Erste dieses Griechenreiches. Die Griechen gab es auch vor Philipp von Makedonien gab es auch noch. Die Griechen waren ja schon immer, schon lange Zeit gab es Stadtstaaten in Griechenland und die haben sich auch gegenseitig bekämpft. Aber das war nicht von großer Bedeutung für die Geschichte, für die Weltgeschichte jetzt. Hier geht es um Weltgeschichte. Und vor allem Geschichte, wie sie zu Israel auch dann in Verbindung mit Israel kommen. Wie diese Geschichts, diese Könige sie Israel berühren und was sie Israel antun und wie Israel unter die Herrschaft kommt von diesen Königen. Ja. Also ich denke schon, ich habe zwar das bis jetzt nie ganz durchgelesen, ich bin auch da nachlässig, aber man kann ruhig das immer die Apokryphen lesen. Man liest ja nicht das Wort Gottes, sondern einfach als Geschichtsbuch. Wir sollen keine Lehren ziehen aus dem Buch. Das ist nicht ein Religionsbuch für uns oder nicht ein Gotteswort, das ist nicht. Wir lesen ja auch, weiß nicht, einige von uns kennen Josephus Flavius, da gibt es ja auch gute geschichtliche Informationen. Gerade über den jüdisch-römischen Krieg gibt es ein ganzes Buch von Josephus Flavius, das sehr, sehr hilfreich ist, um die Geschichte der damaligen Zeit zu verstehen. Ja. Ja, Gott hat offensichtlich gesehen, wie das Volk so tief in die Liberalisierung kommt, also so tief sich vom griechischen Weltlichen beeinflussen lässt, dass Gott also dieses Gericht durch Antiochus geschickt hat zur Läuterung. In Kapitel 11 sagt das dann, Kapitel 12 sagt er, dass das zur Läuterung des Gottesvolkes war, diese große Not. Also Not, die Gott schickt, kann auch wirklich was Positives haben. Und hier hat es eine gewaltig positive Auswirkung, denn durch diese Kämpfe der Makkabäer hat man sich wieder ganz neu, also da waren einige Mutige, waren nur ein paar, die waren mutig, ja. Dieser Vater, Mattathias, der Vater von Judas Makkabäus, dieser Mattathias, der ist denen widerstanden. Das war ja so, ich glaube, Sie haben es wahrscheinlich gelesen, der Gesandte, der Syrer, und sagt jetzt in der Stadt, Modin, glaube ich, ist die Stadt, wo der Mattathias wohnte, sie sollen jetzt opfern. Und dann steht er da auf einem Opfer, beim Zeus-Opfer, und dann sagt er, er wird nicht opfern, sagt er offiziell, der Mattathias. Und dann geht ein anderer Jude her und demonstrativ bringt er das Opfer da, dem Zeus, ja, ein Jude, der seinen eigenen Glauben verrät und das jetzt tut. Und das hat ihn so geärgert, den Mattathias, dass er den gerade niedergestochen hat. Und den Gesandten hat er gerade auch noch niedergestochen. Also den Gesandten von den Syrern. Und damit begann dann der Aufstand, der Widerstand der Hebräer. Da bekamen sie Mut. Ja, da bekamen sie Mut. Also jedenfalls die Söhne des Mattathias und haben dann einige dann angesteckt mit ihrem Mut. Und so haben dann, die sind dann geflohen ins Hügelland, wo man sich gut verstecken konnte. Und dann war es so, dann haben die cleveren Syrer, haben die Juden am Sabbat angegriffen, weil sie gewusst haben, am Sabbat kämpfen die Juden nicht. Sind ja religiöse Juden. Und die haben nicht gekämpft und dann wurden 1000 abgeschlachtet. 1000 Juden abgeschlachtet, weil sie nicht gekämpft haben. Und als dann Mattathias das erfahren hat, hat er gesagt, haben sie vor dem Herrn sich gedemütigt und gesagt, so, Herr, dann werden wir jetzt am Sabbat auch kämpfen. Und dann haben sie, ich sage nicht, ob das richtig oder falsch ist, das ist einfach Geschichte. Ja. Jedenfalls haben sie dann gekämpft am Sabbat und haben dann, aber mit der Hilfe Gottes offensichtlich, haben sie dann große Siege errungen und sind dann immer mutiger geworden. Und Gott hat sich, also so wie es steht im Daniel Kapitel 11, mit einer kleinen Hilfe ist ihnen geholfen worden. Also es war schon Gottes Hilfe, die hier war, dort bei den Makkabäerkriegen. Vielleicht denken wir heute anders, sagen, wieso, wir sollen doch gar nicht kämpfen. Ja, wir sind ja im Alten Testament, bitte vergessen wir nicht, wir sind da nicht im Neuen Testament. Im Alten Testament, Josa hat doch auch gekämpft, oder? Der hat ja auch das Schwert in der Hand gehabt. Also von daher war das Kämpfen an sich war nicht verboten. Ja, dann gehen wir zu Kapitel 9. Kapitel 9 haben wir eine Parallele zu Kapitel 4. Und zwar ganz eine Reihe Parallelen gibt es hier zwischen Kapitel 9 und Kapitel 4. Man kann das in der Gliederung, in der Gliederungstabelle, die ich euch gegeben habe, kann man das nachschlagen. Nicht nur die Zahl 7 ist hier von Bedeutung. In Kapitel 4 war es Nebukadnezar, der 7 Jahre gedemütigt wurde und ein Strafgericht bekam, bis er Buße tat und wiederhergestellt wurde. Das ist die eine Parallele, die wir haben zu Kapitel 9, wo Jerusalem ein Strafgericht Gottes bekommt, nicht 7, sondern 70 Jahre, bis es Buße tut und Gott ihm die Verheißung der Wiederherstellung gibt. Es ist mehr noch. Für uns ist mal wichtig, dass wir sehen, der Nebukadnezar in Kapitel 4, ein Heide, um den Gott sich kümmert und den Gott züchtigt und den Gott möchte, dass er sich bekehrt und deshalb diese 7 Jahre Züchtigung bekommt, bis er wiederhergestellt wird, wenn er Buße tut. Und er hat Buße getan. Das zeigt, Gott kümmert sich auch um die Heiden. Gott kümmert sich nicht nur um sein Volk Israel im Alten Testament. Er will auch, dass andere zu ihm kommen. Das ist das eine. Man denkt sich, aber wieso bekommt der Nebukadnezar eine Strafe von 7 Jahre und das Jerusalem bekommt eine Strafe von 70 Jahre und dann noch 70 mal 70? Wieso ist die Strafe von Jerusalem so viel größer als die Strafe des Nebukadnezar? Was meint ihr? Was könnte der Grund sein? Nebukadnezar hat sich versündigt und Gott hat ihn gewarnt. Er hat ihn dreimal gewarnt oder öfters sogar. Und Jerusalem hat sich versündigt und Gott hat es gewarnt. Aber wieso bekommt Jerusalem die größere Strafe als der Heide?
Sie wussten viel mehr schon. Ja.
Die wurden nicht dreimal gewarnt. Die wurden zig Male gewarnt. Die Propheten, die Gott geschickt hat. Früh sich aufmachend und warnend. Und sie haben immer wieder Israel vor Augen gehalten, ihre Sünden. Und es handelt sich um Gottes Volk, es hat viel mehr Erkenntnis als Nebukadnezar. Wer mehr Erkenntnis hat und immer noch ungehorsam ist, bekommt eine größere Strafe, als wer weniger Erkenntnis hat und ungehorsam ist. Also, Gott ist schon weise und gerecht. Der weiß, wie er handelt. Aber bei beiden ist schön zu sehen, auf Buße hin kommt Wiederherstellung. Buße ist immer die Bedingung Gottes für Wiederherstellung. Es gibt keine Sammlung Israels ohne Buße, das gibt's einfach nicht. Das gibt's nie in der Bibel, dass Gott das zerstreute Volk wieder sammelt, obwohl sie nicht Buße tun. Das ist absolut unbiblisch. Als sie Buße taten in der Verbannung, in den vielen Ländern Babylons, wo sie verstreut waren, dann hat Gott geantwortet und hat sie wieder zurückgebracht an den Ort. So wie es verheißen hatte bei Hesekiel und bei Jeremia. Das ist eine gute Frage. Aber es ist Politik. Das ist nicht Bibel. Das ist Politik. Viele meinen, es sei Bibel. Aber es ist nicht, es ist Politik. Aber wichtig ist, biblisch gesehen gibt es keine Sammlung ohne Buße. Die Stelle, die ihr dazu wissen, 5. Mose 30. 5. Mose 30, Vers 1. Es wird geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst, unter all den Völkern, wohin der Herr dein Gott dich verstoßen hat, und du umkehrst zum Herrn deinem Gott und seiner Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute befehle, du und deine Kinder, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, dann wird der Herr dein Gott dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen, und er wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin der Herr dein Gott dich zerstreut hat. Die Bedingung ist klar. Zurück zum Text. Daniel 9, Vers 1. Im ersten Jahre Darius, des Sohnes Ahasverus, aus dem Samen der Meder, der über das Königreich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahr seiner Regierung merkte ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, betreffs welcher das Wort Jahwes zu dem Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollte. Das Erste, was uns auffällt, ist, jetzt kommt der Gottesname vor. Jahwe. Der war bis jetzt noch nie vorgekommen und er wird auch später nicht mehr vorkommen. Aber nur in diesem Kapitel 9 kommt er vor und er kommt oft und oft vor. Jahwe. Früher hieß es immer der Herr, also Adonai, der Gebieter. Jetzt ist es Jahwe. Nur hier. Wenn wir Bibeln haben, wo das, es gibt ja manche Bibel, wo das Herr mit großen H, ist es glaube ich bei Schlachter? Mit Blockschrift oder Kapital, Capital Letters. Da heißt es im Hebräischen Jahwe. Hier ist der Gottesname. Und wieso gerade hier? Weil in diesem Kapitel der Daniel den Jahwe erinnert an den Bund. Jahwe ist immer der Bundesgott. Jahwe ist der Gott, der mit Israel einen Bund geschlossen hat, der sie aus Ägypten geführt hat. Ich bin Jahwe. Das ist mein Name. Und ich denke an meinen Bund. Ich bin der Ewige, ich bin der Ich Bin, der seine Verheißungen wahrhält. Und so nennt Daniel im Gebet diesen Jahwe jetzt und er hält ihm das immer wieder vor. Du bist der Bundesgott. Wenn wir uns demütigen, wenn wir Buße tun, dann bringst du uns doch zurück, hast du gesagt. Und dann demütigt er sich und tut Buße. Also hier im ersten Jahr des Königs Darius, im Jahre 539 vor Christus war das, im ersten Jahr der Regierung merkte ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre betreffs, welche das Wort Jahwes zu dem Propheten Jeremia geschehen war. Also er hat Jeremia studiert. Zwei Stellen sind es, die er gelesen haben muss. Das war Jeremia 25, Vers 11 und 12. Zuerst die eine Stelle, Jeremia 25, Vers 11 und 12. Und dann Jeremia 29, Vers 10. Lesen wir diese Stellen. Ich denke, es ist sehr wichtig für uns, dass wir uns ein bisschen hineinversetzen. Was hat er damals gelesen? Jeremia 25, Vers 11 heißt es, und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden, und diese Völker werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an jenem Volke, sagt Jahwe, ihre Schuld heimsuchen, und an dem Land der Chaldäer, und ich werde es zur ewigen Wüste nein machen. Also Gott wird die Chaldäer, die Babylonier, richten und sein Volk wird er zurückführen. Das steht dann in Kapitel 29, Vers 10. Kapitel 29, Vers 10. Denn so sagt Jahwe, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Das, was Hesekiel vorausgesagt hatte, wird jetzt erfüllt, wenn sie Buße tun nach diesen 70 Jahren. Das, was Jeremia steht es ja auch oft, dass er sie zurückführen wird. Hier ist die Rückführung Israels aus den Völkern, die Sammlung Israels.
Hier kommt es ja wieder aufgefallen, dass an beiden Stellen 25 steht, wenn 70 Jahre vollendet sind und hier 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind. Das spricht ja Gott.
Ja.
Und es scheint mir zweimal betont, dass sie erfüllt sein würden. Wie kann es dann trotzdem sein, dass man sagt, das ist nicht so genau?
Na, die Geschichte beweist es, dass das Babylonische Reich begann im Jahr 605 vor Christus, der Nebukadnezar kam in die Regierung im September 605. Und wenn wir jetzt rechnen vom September 605 bis zum, jetzt weiß ich das Monat nicht, jedenfalls bis 539, dann kommt man einfach nicht mehr als auf 66, 67 höchstens. Auch nach jüdischer Zählweise, wenn man inklusiv zählt und das erste Jahr mitzählt, das 605 ganz zählt und das 539 ganz zählt, kommt man auch nicht mehr als auf 67. Das heißt, was lernen wir daraus? Gottes Wort ist ja nicht falsch. Gott macht keinen Fehler. Aber die Geschichte, man könnte sagen, ja, wir haben uns in der Geschichte getäuscht. Nun, die Geschichte ist aber gerade hier in diesen Sachen, ist die Geschichtsüberlieferung wirklich sicher. Also das ist schon schwierig, da zu sagen, wir haben uns getäuscht in der Geschichte. In Wirklichkeit sind es trotzdem 70 Jahre. Es sind nicht 70 Jahre. Aber wenn wir bedenken, dass Gott ganz bewusst Zahlen verwendet, die auch eine Symbolbedeutung haben, dann versteht man, warum er statt 67 70 sagen kann. Ich sage ein anderes Beispiel. In Matthäus 1 ist ein Geschlechtsregister. Und im Geschlechtsregister werden 3x14 Glieder aufgeführt. 3x14. Und es wird dann extra betont noch. 14 Geschlechter, 14 Geschlechter, 14 Geschlechter. Die ersten 14 bis auf David, die zweiten 14 bis auf Zerubabel, die dritten 14 von Zerubabel bis auf Jesus. Sagen wir, wunderbar. Wieso denn 14? Weil 14 eine ganz besondere Zahl ist. 14 hat nicht nur, weil es 2x7 ist, 14 ist auch der Zahlenwert von David. Das Wort David, D-W-D, sind drei Buchstaben. D ist der vierte Buchstabe, hat den Wert 4. W ist der sechste Buchstabe, hat den Wert 6. Und nochmal D, das gibt 14. Und nicht umsonst hat der Matthäus im Auftrag Gottes, in der Inspiration des Heiligen Geistes, hier gesagt, schaut, 14, 14, 14. Spricht alles von David und ist der Sohn Davids. Und so beginnt ja das Matthäus-Evangelium. Von Jesus Christus, Abrahams, des Sohnes Davids. Umgekehrt, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das heißt, die 14 waren wichtig. Wenn man aber dann die Geschlechtsregister zählt, im Alten Testament, merkt man, der Matthäus hat drei Könige ausgelassen. Nicht nur irgendwelche Leute, drei Könige hat er ausgelassen. Die jeder Israelit kennt. Das sind 17, das sind nicht 14, lieber Matthäus. Warum macht er das? Ja, er will auf die Zahl 14 kommen. Ja, aber dann schreibt er, der war ein Sohn des, oder der zeugte den. In Wirklichkeit zeugte er nicht den Sohn, sondern den Enkel. Nun, die Hebräer können das sagen. Der Vater zeugt den Enkel, also der Großvater zeugte den Enkel. Aber das ist erlaubt, wenn man gerade in ein Geschlechtsregister etwas systematisch darstellen will und die Symbolkraft 14, die Symbolkraft dieser Zahl 14 verwenden will und sagen 14, 14, 14, das ist einprägsam, das unterstreicht, dass es die Davidslinie ist. Das heißt, Gott nimmt sich das heraus, manche Unexaktheiten in Kauf zu nehmen, um eine ganz besondere Zahl zu haben, die einprägsam ist. Und 70 ist einprägsamer als 67. 70 hat auch eine Symbolkraft. Die 7 sowieso in der Bibel. Die Zahl der Fülle, des Vollendes, des Fertig, des Abschlusses. Also für uns Deutsche ist das unverständlich. Für andere Leute von anderen Völkern ist das gar kein Problem. Ja. Aber wir sind halt Deutsche. Und bei Deutschen geht das nicht. Da kann man nicht einfach sagen, da ist 17, 17 und nicht 17 ist nicht 14. Ich
habe kurz eine Frage noch, also das Wort viele, kurz mal so nachlesen kann, bei dem Juma bedeuten eine Einheit. Also alle, die da waren.
Weiß ich nicht genau, in welchem Zusammenhang das gemeint ist.
Jesus hat viele geheilt.
Im Sinne von alle?
Ja.
Naja, viele, das stimmt, viele kann schon manchmal alle sein. Aber ob es jedes Mal, aber nicht jedes Mal.
Das könnte ich mal sagen.
Ja. Ich meine, wir haben das ja auch. Zum Beispiel, es leben, auf dieser Erde leben viele Menschen.
Ja.
Das sind nämlich alle, diese vielen.
Weil man macht daraus manchmal eine Lehre, also viele, das heißt nicht alle.
Nein, viele kann alle heißen, je nach Zusammenhang. Ja. Na gut, also die siebte, wir werden auf diese Zahlenspiele kommen, wir am Ende von Kapitel 9 sowieso noch. Da haben wir 7 mal die 70, oder? Und aber wir müssen, wenn wir verstehen, wie der Jude denkt und wie Gott denkt, mit Zahlen, dann hilft es uns, dann gehen wir nicht deutsch heran, sondern jüdisch. Also 70 Jahre voll. Vers 2, dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollte. Und ich richtete mein Angesicht zu Gott, meinem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, in Fasten und Sacktuch und Asche. Also hier demütigt sich dieser Daniel, nachdem er biblische Prophetie studiert hat. Das ist schön, oder? Hier können wir feststellen, wohin soll Studium biblische Prophetie führen? Ins Gebet. Nicht zum Streiten. Das ist sicher nicht.
Nur ganz kurz zu diesem Vers jetzt. Ist das wirklich, ist das eine Ausdrucksweise gewesen für tiefe Buße? Oder war das ein Ritual bei den Juden? Also das Sacktuch und die Asche.
Naja, dass sie das getan haben, gibt es ja einige Stellen, wo das buchstäblich, wo man sieht, sie haben ein Sacktuch angezogen. Einmal hat ein König ein Sacktuch angezogen. Ja.
Ja. Aber jetzt bei Daniel, ich meine, er ist in einem ganz fremden Volk. Also er ist in einer ganz fremden Kultur. Und, ist das jetzt ein Ritual gewesen? Ist das bekannt, dass er das auch so richtig durchgezogen hat?
Ich glaube, also hier nehme ich das so, wie es hier steht. Ich nehme an, dass er das sich abgeschlossen hat und dass er sich wirklich auch hier äußerlich gedemütigt hat, nicht nur innerlich, dass er tatsächlich dann also sich schmutzig gemacht hat, Asche auf dem Kopf und Sacktuch ist ja was Raues, was Ungemütliches.
Also können wir davon ausgehen.
Ich gehe davon aus. Ist das schon so wahr? Er merkt, diese Strafzeit Israels ist bald um, diese 70 Jahre sind bald um. Und jetzt könnte man denken, er hat sich gefreut, okay, wunderbar, 70 Jahre sind bald um, jetzt warten wir, bis sie ganz um sind und dann wird der Herr dann uns zurückführen. Nein, was tut er? Er betet um Gottes Handeln. Wir lesen dann, handle, Herr, handle, jetzt tu was, mach du jetzt im Lauf dieses Gebetes. Das heißt, er bittet um etwas, was Gott versprochen hat, dass er tun wird. Das ist so wichtig. Gebet ist trotzdem nötig, auch wenn Gott versprochen hat, dass er das tun wird. Es ist nicht automatisch. Gott will erbeten sein, auch die Dinge zu tun, die er versprochen hat, dass er sie tun wird. Das führt ihn also jetzt in Gebet. Und was schön ist bei diesem Gebet, es ist ein Gebet, wo er sich wirklich mit Israel, mit dem Volk Israel identifiziert. Er betet so, wie wenn er Israel wäre. Wie wenn er das Volk Israel wäre. Er der Repräsentant des Volkes. Ich betete zu Jahwe, meinem Gott, und ich bekannte und sagte, ach, mein Herr Adonai, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Huld denen bewahrt, oder die Freundlichkeit, die Güte, denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt. Also er beginnt damit, dass er Gott erzählt, wie Gott ist. Er sagt dem Herrn seine Eigenschaften. Du, Herr, du bist ein Gott, der den Bund bewahrt, der die Güte bewahrt, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Du bist ein furchtgebietender Gott, du bist ein großer Gott. Als ob Gott das nicht wüsste. Oh, Gott weiß es schon. Aber Daniel muss sich daran erinnern. Und es ist gut, wenn man so betet, dass man dem Herrn sagt, was er ist und wer er ist und wie er ist. Das führt einen hinein. Auch in den Psalmen sieht man das ja auch, wie der Psalmist hier betet. Er spricht zu Gott über Gott. Das ist Anbetung. Er spricht zu Gott über Gottes Wesen, Gottes Eigenschaften. Wir haben gesündigt und verkehrt und ehrfurchtslos oder frevlerisch gehandelt. Wir haben uns empört und sind von deinen Geboten und von deinen Rechten abgewichen. Und wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die mit deinem Namen zu unseren Königen, unseren Propheten und unseren Vätern, zu allem Volk des Landes gesprochen haben. ist ein interessanter Ausdruck, die mit deinem Namen, ich weiß nicht, wie das bei euch übersetzt ist, die Propheten haben mit deinem Namen zu uns gesprochen. In deinem Namen. Ja, es ist hier mehr noch. Nicht nur, dass sie im Namen Gottes reden, sie reden auch mit dem Namen Gottes. Das heißt, sie nehmen diesen Namen Gottes in den Mund, dass sie erklären das Wesen Gottes, der Name ist das Wesen, und sie sprechen nicht nur im Auftrag, sie sprechen sicher auch im Auftrag, sie sprechen aber auch mit diesem Gott zusammen. Dein, o Herr, ist die Gerechtigkeit und unser ist das Angesichts Beschämung. Also dir gehört die Gerechtigkeit und uns gehört die Beschämung. Beschämung unseres Angesichts. Wie es an diesem Tage ist. Beschämung der Männer von Juda, der Bewohner von Jerusalem und des ganzen Israel, der Nahen und der Fernen in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast. Bitte, hier haben wir es. Sie sind in viele Länder vertrieben. Manche Ausleger haben gesagt, ach, all die Stellen, wo von der Sammlung ist, aus den Ländern, das kann gar nicht sich auf die damalige Sammlung beziehen, denn damals waren sie ja nur in einem Land. Nein, sie waren in vielen Ländern. Hier steht's. Sie waren in der ganzen Welt waren sie verstreut damals. Der damals bekannten Welt. In allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Treulosigkeit, die sie gegen dich begangen haben, Jahwe. Unser ist es angesichts Beschämung, unserer Könige, unserer Fürsten und unserer Väter, denn gegen dich haben wir gesündigt. Also Herr, es geht um dich, um deinen Namen, und was uns betrifft, wir haben uns nur zu schämen. Das ist richtig demütigend, aber es ist gut, es ist gesund, sich so vor dem Herrn zu demütigen. Des Herrn unseres Gottes aber ist das Erbarmen und die Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns empört. Auf die Stimme Jahwes unseres Gottes haben wir nicht gehört, in seinen Weisungen zu wandeln, die er uns durch seine Knechte, die Propheten, gab. Und ganz Israel hat deine Weisung übertreten und ist abgewichen, so dass es auf deine Stimme nicht gehört hat. Und so hat sich über uns ergossen der Fluch und der Schwur, der in der Weisung Mose, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und er hat seine Worte erfüllt. Was macht er? Er sagt Gott nur einfach, Herr, du hast das getan, was dein Wort sagt. Und wir haben einfach nur deine Treue gesehen zu deinem Wort. Wir waren böse und du hast genau das erfüllt, was du uns längstens angekündigt hast, dass du das tun würdest. In 5. Mose 28 hat er sie angesagt. Wenn sie nicht gehorchen, dann wird er sie zerstreuen in alle Länder. Das hat er getan, damals in Babylon. Und er hat seine Worte erfüllt.
Eine Frage.
Ja.
Wenn es etwas ist.
Ja.
Wir sagen ja Schande auf mein Haupt.
Ja.
Auf unser Haupt. Wir sind Schande auf mein oder unser Gesicht angesehen. Hat das was damit zu tun, dass sie auch Kiefer haben und so weiter, dass sie als Haupt Gott verstehen und damit nicht sagen Schande auf unser Haupt? Oder auf dein Haupt? Hat das damit was zu tun, dass sie sagen Schande auf mein Angesicht?
Gute Frage. Also das Gesicht ist schon was Besonderes. Das Gesicht ist der Teil unseres Hauptes, der mit dem wir auf den anderen Eindruck machen, mit dem wir unseren Worten gewisse Ausdruck verleihen, Betonung verleihen. Ich weiß nicht, ich habe zu wenig darüber nachgedacht, aber es ist schon noch stärker als Haupt, oder? Beschämung über das Angesicht klingt noch stärker. Also wir haben unseren Boden, wir müssen eigentlich unser Gesicht verstecken vor dir. Ja? Wir schämen uns. Die Kinder auch, wenn sie sich schämen, was machen sie? Sie verstecken sich, das Gesicht. Oder wenn wir uns schämen, dann ist automatisch, geht die Hand zur Nase. Ist es so, oder? Das ist einfach so. Gesichtsverlust, ja. Ja. Also, ich kann die Frage jetzt nicht beantworten, aber mir kommt es sehr stark, noch stärker vor, als wenn der Haupt da stehen würde.
Das war ja damals noch
diese Bedeckung. Nein, das ist ja aus dem 6. Jahrhundert nach Christus erst. Das ist aus dem späteren Judentum. Na gut. Jedenfalls, Vers 12, er hat seine Worte erfüllt, die er über uns und über unsere Richter, die uns richteten, gesprochen hat, so dass er ein großes Unglück über uns brachte, desgleichen nicht geschehen ist unter dem ganzen Himmel, wie es geschehen ist an Jerusalem. So wie es in der Weisung Mose geschrieben steht, all dieses Unheil ist über uns gekommen. Das war also die Wegführung nach Babylon, die Zerstörung des Tempels, die Zerstörung der Stadt. Vers 13 in der Mitte, und wir sänftigten nicht das Angesicht Jahwes, unseres Gottes. Also wir haben nicht, was heißt das, wir sänftigten nicht das Angesicht Gottes? Das Besänftigen heißt, den Zorn von jemand anderen wieder jemand anderen vom Zorn runterbringen. Und man bringt ihn nur vom Zorn runter, wenn man ihm gehorsam wird. Also man besänftigt das Angesicht des zornigen Gottes dadurch, dass man ihm sich demütigt vor ihm und ihm um Verzeihung bittet, und dann wird das Angesicht wieder sanfter. Dann werden die Falten wieder weicher und der Zorn verfliegt. Wir besänftigten nicht das Angesicht Jahwes, unseres Gottes, dass wir uns von unseren Vergehungen abgekehrt hätten und verständig geworden wären in deiner Wahrheit. Ist interessant hier, oder? Durch Abkehr von der Sünde, durch Buße tun, besänftigen wir das Angesicht Gottes. Also wenn wir ein sanftes Angesicht Gottes haben wollen über uns, dann seien wir Leute, die schnell sind mit Sünde bekennen. Und dann, so hat denn auch Jahwe darüber gewacht, das Unheil über uns kommen zu lassen, denn Jahwe, unser Gott, ist gerecht in all seinem Tun, das er tut. Auch hier wieder, er betont die Gerechtigkeit Gottes. Er sagt nicht, Gott, du, wie kannst du nur sowas zulassen? Dein Volk und deine Stadt und dein Tempel hast, schau, was du alles für ein Unheil angerichtet hast. Nichts von dem. Gott, du bist absolut gerecht in dem, was du getan hast über uns. Denn Jahwe ist gerecht in allem seinem Tun, das er tut. Hier denkt man an 5. Mose 32, Vers 4. Vollkommen ist sein Tun. Er ist ein Fels. Vollkommen ist sein Tun. Alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und der Beständigkeit ist er, ohne Falsch. Gerecht und gerade ist er. Immer wieder befleißigt er sich, Gottes Gerechtigkeit herauszustellen in diesem Gebet. Vers 14 in der Mitte, aber wir haben auf seine Stimme nicht gehört. Das kommt immer wieder vor. Wir haben nicht gehört. Wir haben nicht gehört. Das ist wie bei Nebukadnezar. Nebukadnezar hat nicht gehört, hat nicht getan, hat sich nicht warnen lassen. Hier, wir haben nicht gehört auf die Stimme. Und nun, Herr, Vers 15, und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus dem Lande Ägypten mit starker Hand herausgeführt hast, und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tage ist, wir haben gesündigt. Merken wir, dass hier Daniel immer wieder auf den Punkt zurückkommt, wo Gott angefangen hat mit dem Volk. Damals hast du angefangen, dort in Ägypten, dort am Sinai. Dort hast du den Bund mit uns geschlossen. Du hast uns herausgeholt aus dem Sklavenhaus. Du hast uns mit starker Hand herausgeführt. Du hast uns zu deinem Volk gemacht. Ja, hast dir einen Namen gemacht, wie es an diesem Tage ist. Wir haben gesündigt. Wir haben frevelerisch oder ehrfurchtslos gehandelt. Herr, sagt er nochmal, Adonai, sagt er, Herr. Gebieter, Vers 16, gemäß all deinen Gerechtigkeitserweisungen, bitte lass deinen Zorn und deinen Grimm sich wenden von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berge. Der Berg ist der Tempelberg hier. Denn wegen unserer Sünden und der Vergehungen unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk zum Hohn geworden, all denen, die uns umgeben. Er sagt nicht, ach Herr, diese vorige Generation damals, da vor 70 Jahren, die waren die böse Generation, aber Herr, wir sind jetzt besser. Und wegen uns kannst du jetzt uns wieder zurückführen. Nein, wir sind dieses Volk, wir sind diese Schuldigen. Obwohl die Kinder dieser Leute schon alt geworden sind. Mittlerweile.
Ein richtiges Bewusstsein von der Gemeinschaft mit der Generation, halt so übergreifend. Ja. Also, dass man praktisch, wenn die Väter was gemacht haben, dass es irgendwie zusammenhängt. Aber man ist da nicht, ich mal, so, dass es einen gar nicht betrifft. Also, irgendwie auch mitschuldig.
Ja. Also, ein Bewusstsein, wir sind eine große Familie und wir sind mitschuldig mit dem, was unsere Väter getan haben. Ich meine, eigentlich bei Adam und Eva ist es auch so, wir sind ja auch mitschuldig, was unsere Urväter, Adam und Eva, also Urvater und Urmutter gemacht haben, sind ja auch mitschuldig. In dem Sinn. Aber hier ist es das Volk, wir als Volk, als israelitisches Volk, wir sind dein Volk und wir haben gesündigt. Und also er identifiziert sich mit dem ganzen Volk.
Nein. Hier einen gedanklichen Einschub machen,
Entschuldigung. Oh ja, Entschuldigung, ich habe ganz übersehen.
Warum in der Küche ist es jetzt
ja. Du musst mir immer die Zeit sagen, ich schaue nie auf die Uhr.
Ja. Aber wenn du sie jetzt das
dann muss ich nur die Beten wir zum Abschluss.